Ich möchte jetzt die Abgeordneten bitten, kurz Stellung zu nehmen zu dem Kurzmarsch und auch gleich, was die Politik tun kann und tun sollte. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Herrn Benedikt Lux, der so unterstützend war, uns hier diesen Raum zu besorgen, und machen weiter mit Hakan Tasch, mit den beiden zuerst. Sie sind im Verfassungsschutzausschuss. Und dann bitte ich die beiden anderen gleich im Anschluss, Herrn Özgeratscher und Herrn Braun, auch Stellung zu beziehen.
Ja, vielen Dank, Frau Becker, vielen Dank, Herr Falke, für die kurze Begrüßung, vielen Dank, Herr Rinsmann, für den sehr instruktiven Vortrag, der für mich auch in der Form neu war, weil wir im Berliner Abgeordnetenhaus uns nicht so primär mit der internationalen Politik beschäftigen, die aber Auswirkungen auf Berlin hat, wie wir heute merken. Vielen Dank, lieber Fabian Weisbart, vielen Dank, lieber Dr. Max Putzer, Herr Kollege Putzer, für dieses Gutachten, das genau zur rechten Zeit kam und erstaunlich schnell und einen erstaunlichen Erfolg hatte in so kurzer Zeit, dass die Forderung oder die Prüfung des Verbots des Hisbollah-Fahren so schnell umgesetzt wird vom Senat. Das ist erstaunlich und ein Novum in dieser Wahlperiode. Deswegen bin ich schon mit einem guten Gefühl hier, muss ich sagen, weil es doch etwas mehr gelungen ist, die Israel-Feindlichkeit, die Menschenverachtung, die Gefahren, die von der Al-Quds-Bewegung ausgehen und von der Hisbollah, mehr auf die Tagesordnung zu heben. Und sehr geehrte Damen und Herren, deswegen werde ich mein Grußwort auch nur sehr kurz halten, weil ich denke, die Experten, die sollten noch mal länger zu Wort kommen. Mir ist eins wichtig: Ich bin 2006 für die Grünen hier ins Abgeordnetenhaus gekommen. Ich bin mittlerweile Vorsitzender des Ausschusses für Verfassungsschutz und ich bin innenpolitischer Sprecher der Grünen. Ich habe in meiner Jugend viele Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz organisiert, fast 10. Und als ich 2006 hier reingekommen bin und mir ein Mitarbeiter sagte, es gibt eine jährliche Demonstration für die Vernichtung Israels, ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich habe es ihm nicht geglaubt, dass sowas hier in Deutschland mit unserer Geschichte, aber auch mit unserer internationalen Verantwortung stattfinden kann. Und es fällt mir bis heute schwer, dieses zu glauben. Dieses zu glauben und zu akzeptieren. Deswegen verbinde ich damit auch erstmal meinen Dank an alle Kollegen, die noch hier sind heute, von SPD, CDU, Linken und von den Piraten, der Kollege, ich weiß nicht, ob er nicht da ist, aber er hat sich genauso beteiligt. Und die Einhelligkeit und das gemeinsame Stehen für Israel und die gemeinsame Freude und Stolz über dieses Wunder, wieder jüdisches Leben in Berlin zu haben, das immer wieder auch mehr bedroht ist, auch in letzter Zeit, dass wir dort so geschlossen stehen als Abgeordnete dieses Hauses und es da keinen gibt, der da ausschert, das war immer sehr, sehr wichtig. Und ich finde, diese gute Grundlage sollte man auch nutzen, um zu gucken, was man politisch, da fehlt einiges, aber auch rechtlich tun kann, um gegen Israel-Hass, gegen Antisemitismus hier im Land Berlin vorzugehen. Und übrigens trotzdem ein liberales Versammlungsrecht zu behalten, was uns ja auch in unserem Rechtsstaat eigentlich stärkt. Deswegen, erste Anmerkung, das Fahnenverbot der Hisbollah ist völlig richtig. Ich kann nicht verstehen, wie Fahnen, die im Prinzip ausdrücken, auch wenn sie es nicht in Worten sagen, Tod Israel, mal übersetzt, wie diese auf Demonstrationen in Berlin zugelassen können. Und Kollege Höfinghoff hat ja auch diese Anfragen gestellt, da ist eine ganz gute Auswertung drin. Ich würde vorschlagen, die kann man vielleicht nach der Veranstaltung nochmal allen Interessierten, wenn es eine Teilnahmeliste gibt, zuschicken. Da ist eine klare Auswertung drin, dass im letzten Jahr auch damit gespielt worden ist. Fabian Weisbart hat zu Recht gesagt, die Kurzbewegung hier will für keine große Aufmerksamkeit sorgen, will ins Hinterland. Und man muss auch sagen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden insgesamt, das ist meine Einschätzung, ich bin Berliner Abgeordneter, aber dass die deutschen Sicherheitsbehörden insgesamt das Thema Hisbollah ein bisschen vom Radar, vom Schirm verloren haben. Es gibt ja auch genug Erklärungen international, das Scheitern des arabischen Frühlings, Erstarken des Islamischen Staats. Man hat sich mehr auf die konzentriert, auch auf die Salafisten mit ihrer Lease-Kampagne, die deutlich öffentlicher, deutlich auch Richtung Jugendliche deutlich Massenbewegung versuchen zu ziehen. Das unterscheidet vielleicht den Islamischen Staat in seiner neueren Entwicklung mit dem, was ja leider im Kern schon historisch etwas länger her ist und die Al-Quds-Bewegung weltweit gegründet hat. Seitdem wird sie auch beobachtet im Verfassungsschutzbericht. Die Informationen darüber sind allerdings sehr spärlich. Ich kann vortragen, dass in Berlin etwa 250 Sympathisanten, mal tiefer und mal loser, hier sich organisieren rund um die Hisbollah, dass sie nicht so stark agitiert wie die Salafisten und auch die Anhänger des Islamischen Staates, eine gleichbleibende Gruppe ist, und dass aber die Verbindungen zum Iran sich durchaus erhärten und auch vor allen Dingen die wirtschaftliche, dass es viele Anzeichen gibt dafür, dass hier auch wirtschaftlich für die, ich will mal im herrschenden Sprachgebrauch bleiben, für den terroristischen Arm geworben wird. Und eben dies, was sich hier juristisch ergibt, das muss man ausloten mit den heutigen Erkenntnissen. Und da brauchen wir auch mehr Erkenntnisse. Und das ist auch ein klarer Auftrag, den ich durch Ihren Vortrag, Herr Rehnsmann, hier nochmal lernen konnte. Wir brauchen mehr Erkenntnisse über die Struktur der Hisbollah in Berlin. Im Verfassungsschutzbericht steht ein lapidarer Satz: Es wurde zum Tod des Anführers im Dezember, den Namen habe ich mir hier aufgeschrieben, Samir, des Kommandeurs Samir al-Kuntar, wurde in Berlin sich versammelt, wurden Trauerfeiern veranstaltet. Und das muss man jetzt noch mal genauer abklopfen, inwiefern Berlin Vorreiter sein sollte oder sich Berlin eben auch mit den anderen Bundesländern absprechen muss. Auch das ist vielleicht eine Frage, die ich an Sie, an die Experten zurückgeben kann, um eben ein deutschlandweites Vereinsverbot, Einstufung als Terrororganisation, das wäre natürlich das schärfste Schwert, was man hätte. Auch das wird aber die Sympathien der Hisbollah nicht beseitigen. Da muss man sich nichts vormachen. Es bleibt ein gesellschaftlicher Kampf auch. Ja. Gerade dass die Unantastbarkeit Israels und dass der Schutz jüdischen Lebens hier eine starke Stellung hat, das ist, muss vor allen Dingen ein Politiker, das muss vor allem gesellschaftlich errungen werden, tagtäglich, gerade in der Zeit, in der es immer weniger Überlebende des Holocausts gibt, die dieses wichtige Erbe Deutschlands hier auch weitergeben können. Das ist für mich die absolute Grundlage, um dann eben auch die auszugrenzen, die heute hier in einem anderen Gewand die Vernichtung Israels propagieren. Aber da wäre meine Bitte oder meine Frage, mein Auftrag, den ich auch mitnehme, zu schauen, inwiefern die bundesweite Agitation der Hisbollah sich neu aufstellt. Und ich finde es spannend und auch überraschend, vielleicht muss ich so viel noch erklären, die Polizei, die die Versammlung genehmigt hat, hat anfangs sehr gezögert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Hisbollah-Fahne verboten wird. Ich hoffe nicht, vielleicht ist es aber auch ein Stück jetzt Wahlkampf oder nochmal zeigen, dass man hier durchgreifen kann, denn die Tatbestände haben sich in den letzten Jahren kaum geändert. Das war jedenfalls das Argument des Polizeijustiziars, als ich ihn darauf angesprochen habe, können wir denn nicht wenigstens die Hisbollah-Fahnen verbieten oder auch das weiter weg von der jüdischen Synagoge verlegen mit den Argumenten, die auch vorgetragen sind, und wie ist es mit arabischsprachigen Dolmetschern, die dann eben auch Straftaten feststellen können. Da war vor allen Dingen die Antwort, naja, wir haben das ja bislang auch nicht gemacht. Und das ist im Juristischen leider ein relativ starkes Argument. Ja, leider, muss man sagen. Und das Risiko, dass, ich weiß nicht, ob gegen das Verbot oder gegen die Auflage vorgegangen wird, das müssen ja dann eben noch die Veranstalter entscheiden. Dieses Risiko, das wissen wir nicht, kann vor Gericht auch nach hinten losgehen, gegen uns, gegen den Innensenator, gegen uns alle, die wir es richtig finden. Trotzdem ist es richtig und gut, dieses Risiko einzugehen, um eine Debatte darüber zu haben, wie gefährlich und aggressiv die Hisbollah ist, wie wichtig es ist, jüdisches Leben zu schützen, egal von welcher Seite es angegriffen wird. Und dann glaube ich aber auch noch eins, dass sich die Zeiten verändern. Und ich bin nicht in der Lage, als Berliner Innenpolitiker das ganz einzuschätzen. Fabian Weisbart hat kurz angetippt, die Diskussionen und die Veränderung durch den Iran-Deal. Ich möchte mal noch kurz antippen, eine spannende Debatte, die ich mit Volker Beck neulich geführt hat, auch im Salon Avital. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, hier mit Markus Löning. Da ging es eben auch um die Frage Verunsicherung des jüdischen Lebens durch Einwanderung von sehr, sehr vielen Muslimen. Auch das ist eine, die aktuell auf der Tagesordnung steht und die wir gerade als Grüne, die integrationsfreundlich sind, nicht einfach so wegwischen dürfen. Ja. Natürlich geht es da dann auch darum, aktuell zu schauen, wie haben sich die Bedrohungen jüdischen Lebens Israels entwickelt und was sind die rechtsstaatlichen Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Und ich plädiere dafür, in puncto Hisbollah alle rechtlichen und dann auch die politischen Möglichkeiten auszunutzen, die es gibt. Ich freue mich auf die weitere Veranstaltung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und den guten Input. Vielen, vielen Dank.
Es spricht Hakan Tasch, Die Linke.
Ja, herzlichen Dank erstmal von mir aus auch für die Einladung. Wir haben einiges ja heute gehört. Es ist erfreulich, dass nach so vielen Jahren ein Innensenator in Berlin endlich so weit gebracht hat und auf einer Al-Quds-Demonstration Hisbollah-Fahren dieses Jahr zumindest nicht erlaubt sind. Ich hoffe, lieber Benedikt Lux, dass wir auch nach dem 18. September wieder bei Anti-Al-Quds-Demonstrationen geschlossen stehen können und stehen werden. Hisbollah, wir haben das ja heute mehrfach ja gehört, ist uns mit ihren Weltanschauungen und ideologischen Denkmuster, denke ich, weitgehend ja auch bekannt. Insofern herzlichen Dank für die Inputs-Vorträge. Ihre Machenschaften im Nahen Osten führen durch tagtägliche antisemitische Hetze zu immer neuen Toten. Wir haben ja auch über Anschläge in Europa, in Bulgarien ja schon vorhin gehört. Insofern ist die Hisbollah meiner Wahrnehmung nach einer Terrororganisation. Sie wird in Deutschland getrennt übrigens von der Hisbollah-Miliz kategorisiert. Das ist meines Erachtens ein folgenschwerer Fehler. Ein Blick hinter die Kulissen verdeutlicht, dass wir es bei der Hisbollah-Miliz lediglich mit dem operativen Arm der Hisbollah zu tun haben. Insofern sind die Strukturen gemeinsam auch in Zukunft zu betrachten und zu bewerten. Vor einigen Jahren wurde der Hisbollah-nahe TV-Sender Al-Manna übrigens, der offen zu Gewaltakten gegen Israel aufgerufen hatte, verboten. Das ist sicherlich ein symbolischer Akt, jedoch dürfen wir uns doch nicht mit derartigen lapidaren Maßnahmen in Deutschland, in Europa zufrieden geben. Was wir brauchen, sind ernst gemeinte politische Maßnahmen. Die Hisbollah kann in Berlin mehr oder weniger frei agieren. Ein Blick in die Landesverfassungsschutzberichte, ich bin ja Mitglied im Verfassungsschutzausschuss hier in Berlin, der vergangenen Jahre, auch Jahr 2015, offenbart, dass dieses Thema auf einer Seite abgehandelt wird, spiegelt das die Gefahr wider, die durch islamistische Netzwerke und insbesondere durch die Hisbollah hervorgeht, wohl kaum aus meiner Sicht. Und die Hisbollah hat durch das neue Machtgefüge im Nahen Osten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Chaos in Syrien, aber auch in Irak, neue Machtoptionen erhalten. Auch in Deutschland, in Berlin, hat sie sich über Jahre hinweg stabile Netzwerke aufgebaut. Die Arbeit wird häufig unter dem Deckmantel der ehrenamtlichen oder gemeinschaftsdienlichen Vereinsarbeit getarnt. Jedoch wissen wir sehr wohl, dass auch hier Spenden übrigens angeworben werden, Jugendliche politisch beeinflusst und für den heiligen Dschihad-Krieg rekrutiert werden. Zudem nutzt die Hisbollah genauso wie die anderen Organisationen die humanitäre Katastrophe im Bereich der Flüchtlingspolitik aus. Flüchtlinge werden aufgrund ihrer Notlage als leichte Beute zur Verbreitung ihrer diskriminierenden und menschenverachtenden Vorstellungen auch verstanden. Dabei sind die Ziele der hiesigen Aktivitäten aus meiner Sicht völlig klar. Die Hisbollah-Anhänger wollen ihre Heimatverbände mit aller Macht unterstützen. Grundsätzlich verbindet sie der Hass zu Israel, der Antisemitismus und die religiös-faschistische Ideologie. Das wird auch auf Veranstaltungen, übrigens in Berlin, immer und immer wieder deutlich. So beispielsweise beim bevorstehenden Al-Quds-Marsch, wenn sich religiöse Fanatiker, unterschiedliche Organisationen sich verbinden und das Existenzrecht Israels offen infrage stellen. Wir stehen zum Existenzrecht Israel, auch meine Partei hat ja eine ganz klare Aussage diesbezüglich, ohne Wenn und Aber. Wir kritisieren die Handlungen der israelischen Regierung, so wie wir andere Regierungen ebenfalls in ihrem Handeln hart kritisieren. Leider nutzen viele andere Regierungskritiker jedoch ihre Kritik, um antisemitische Wert- und Denkmuster stammtischfähig zu machen. Das können und werden wir in Berlin, in Deutschland, in Europa, aber auch anderswo auf der Welt nicht akzeptieren. Und insofern, Antisemitismus muss endlich der Vergangenheit angehören. Und da haben wir hier in Deutschland eine ganz besondere Verantwortung, in der Hauptstadt erst recht, der wir nachkommen müssen. Insofern freue ich mich natürlich auf die anstehende Diskussion, in der wir hoffentlich auch den Blick über den Tellerrand hinaus heute wagen werden. Ich persönlich unterscheide nicht zwischen solchen und solchen islamistischen Faschisten. Mich interessiert es nicht, ob ein radikaler Islamist Sunnit oder Alevit ist. Ein Faschist und bleibt ein Faschist, ganz egal, ob im Deckmantel der Hamas oder im Deckmantel der Hisbollah. Übrigens, Herr Lux hat ja auf die schriftlichen Anfragen von meinem Kollegen Oliver Höfinghoff, der eigentlich heute auch mit dabei sein wollte, aber der wird einen wichtigen Grund dazu haben, dass er heute nicht dabei sein kann. Zwei Antworten sind ja sehr interessant. Und zwar zu Fragen 1 antwortet der Staatssekretär Krömer wie folgt. Bei den sogenannten Al-Quds-Demonstrationen der vergangenen Jahre gab es keine ein Versammlungsrechtverbot rechtfertigenden Störungen. Das ist eine merkwürdige Aussage seitens der Innenverwaltung. Und die zweite Frage lautete, hat eine Beobachtung von anmeldenden Personen oder Organisationen durch den Berliner Verfassungsschutz Auswirkungen auf die Anmeldung oder Genehmigung von Demonstrationen? Wenn ja, welche? Diese Frage hat der Staatssekretär Krömer mit Nein beantwortet. Insofern müssen die Aktivitäten von Hisbollah, aber auch von Hamas in Berlin besonders scharf kontrolliert werden durch Polizeibehörden, durch die Innenverwaltung. Darüber hinaus ist es auch wichtig anzumerken, dass auch von türkischen Organisationen, die staatlich gefördert werden, auch solche Bewegungen durchaus in Berlin unterstützt werden. Zum Beispiel türkische Gemeinde zu Berlin, deren Vorsitzender Bekir Yılmaz in der Öffentlichkeit durchaus in den letzten Tagen immer bekannter geworden ist, bekommt jährliche staatliche Förderung in Höhe von 30.000 Euro. Und wir wissen, dass Gemeindemitglieder in den letzten Jahren auch bei Al-Quds-Märschen immer wieder mitgelaufen sind. Und darüber hinaus bei der Armenien-Resolution. Einen Tag vorher gab es eine Gegenkundgebung, der unter anderem von Al-Nusra und von der türkischen Gemeinde in Berlin organisiert worden ist. Dort war auf der Gegenkundgebung sozusagen auch Al-Nusra-Fahnen zu sehen. Insofern müssen wir, glaube ich, auch milligörisch nahe Organisationen polizeilich besser in Zukunft begleiten. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, das ist wirklich eine sehr interessante Anfrage, die der Abgeordnete Oliver Höfinghoff gestellt hat. Und wir haben hier eine Unterschriftenliste vom Mid-East Freedom Forum. Da kann sich jeder eintragen, der oder die Veranstaltungshinweise zugeschickt bekommen möchte. Und wir können das auch erweitern. Sie können sich auch eintragen mit dem Hinweis nur Anfrage und dann schicken wir Ihnen die Anfrage zu. Das können Sie machen hier vorne. Ich weiß nicht, vielleicht verschickt kann man sich auch direkt an Oliver Höfinghoff wenden, aber wenn Sie möchten, tragen Sie sich hier ein, dann können wir Ihnen die Anfragen zuschicken. Das ist nämlich ganz interessant. Und ich würde gerne nochmal, bevor ich jetzt weitergebe an die beiden anderen Abgeordneten, auf einen Punkt auch hinweisen aus der Anfrage. Und zwar, ist aufgeteilt in zwei Anfragen, Frage 10. Da antwortet der Senat auf die Frage, ob der Kurzmarsch in Verbindung steht mit der Al-Mustafa-Moschee in Neukölln. Da ist die Antwort, dem Senat ist nicht bekannt und ob jemand und falls ja wer vor den Organisatoren seine Gebete in der in Frage benannten Al-Mustafa-Moschee verrichtet. Und das finde ich wirklich eine wirklich sehr fragwürdige Antwort, weil es natürlich nicht darum geht, zu fragen, wer wo betet, sondern wer den Kurzmarsch und damit eine antisemitische Demonstration organisiert. Und es ist so, dass es gibt wenige, Herr Lux hatte auch schon darauf hingewiesen, ich denke das auch, wir brauchen eine breitere Diskussion über die Strukturen und Hintergründe dieser islamistischen Organisationen und es gibt wenige Organisationen, Einzelpersonen, die das beobachten, dazu gehört unter anderem das American Jewish Committee, dazu gehören aber auch betroffene, engagierte Exil-Iranerinnen und Exil-Iraner. Und unter anderem gibt es da einen Blog von Kasem Mousavi, der darauf hinweist, also, und das ist jetzt die einzige Quelle, die ich dazu kenne, und das finde ich nicht in Ordnung, also da muss es mehr Diskussionen geben, dass zum Beispiel aus der Al-Mustafa-Moschee der Prediger Shahrour ist einer der Beteiligten jedes Jahr an dem Al-Quds-Marsch. Und da sehe ich sozusagen erstens eine Wissenslücke, aber zweitens auch ein Problem, weil diese Personen teilweise, die den Quds-Marsch mitorganisieren, auch als Partner der, sowohl der Bundesregierung wie auch von Abgeordneten im Abgehaus gesehen werden. Und da gibt es jetzt ein aktuelles Beispiel. Am 21. Juni gab es einen Iftar-Empfang in der IGS, in der islamischen Gemeinde der schiitischen Gemeinden. Und da war der iranische Botschafter anwesend, da war dieser Prediger anwesend, den Herr Lux erwähnt hat, der diesen Hisbollah-Terroristen verherrlicht hat und gegen den ermittelt wird. Da war auch dieser Prediger aus der Al-Mustafa-Moschee Shahrour anwesend und auch der Präsident des Abgeordnetenhauses. CDU und SPD-Abgeordnete und ich weiß nicht, wer noch alles. Und das, finde ich, sollte man in die Debatte mit einbeziehen. Können diese Leute Partner sein? Können diese Organisationen Partner sein? Diese islamistischen Organisationen, sind das die Partner? Können wir gleichzeitig, kann die Politik gleichzeitig mit denen Fasten brechen und Demonstrationen bekämpfen? Das ist meiner Meinung nach nicht möglich und da muss man genauer hingucken, mit wem man zusammenarbeitet. Natürlich ist es gut, wenn gemäßigte demokratische Muslime integriert werden und gemeinsames Fastenbrechen stattfindet. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber mit radikalen islamistischen Organisationen, die ihre eigenen Mitglieder unter Druck setzen, die Moderaten unter Druck setzen, ist meiner Meinung nach ist das sehr problematisch und widerspricht sich. Und vielleicht wäre das auch ein Thema hier im Abgeordnetenhaus, da mal genauer hinzugucken, wer hier Partnerorganisationen sind.
Es spricht Erol Özkaraca, SPD.
Erstmal vielen Dank. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute alle hier so zahlreich erschienen sind. Was ich ursprünglich vorhatte, das ist mir alles schon weggenommen worden. Nichtsdestotrotz, ich habe hier ja auch was gelernt. Also die Unterscheidung zwischen einem politischen Flügel und einem militärischen Flügel einer Terrorvereinigung in Gut und Böse finde ich auch schon ziemlich krank, obwohl ich selber Jurist bin. Politisch gesehen gibt es für, also ich will erstmal nochmal das aufnehmen, was Sie zu dem Kollegen Staatssekretär Krömer gesagt haben, das kann ich nur vollends unterstützen. Die Art der Antwort auf diese Frage ist peinlich und unserer Stadt nicht würdig. Wir haben gerade im Punkto hier mit Verbot der Al-Mustafa-Moschee und auch der Al-Nur-Moschee oder der Anfrage, wer dort in der Al-Mustafa-Moschee was, wie, wo gemacht hat und ob er nach oder vor dieser Demonstration dort zum Beten geht oder nicht, interessiert uns nicht. Wir haben in Neukölln mehrere Moscheen, die dem radikalen politischen Islam nahe sind und dort Terror, aber auch Politik propagieren und hetzen. Und dieses Verbot, Verbotsüberprüfung liegt beim Innensenator schon ziemlich lange, nach meiner Meinung viel zu lange. Eine rechtliche Prüfung kann nicht so kompliziert sein, dass sie monatelang dauert. Schließlich geht es um die Sicherheit. Und es sind ja diejenigen, nämlich wir Politiker, die von den Einwanderern verlangen, dass sie sich an die Verfassung und die Gesetze halten. Dann muss es gerade auch der Innensenator möglich machen, so schnell wie möglich eine Rechtsklarheit herbeizuführen. Das ist zumindest erstmal das eine. Wir haben es mit diesem Mal Kurztag mit Israelfeindlichkeit und Antisemitismus zu tun. Aus politischer Sicht braucht diese Stadt diesen Tag überhaupt nicht. Auch wenn ich ein liberaler Mensch bin und meine, dass Demonstrationsfreiheit ist ein sehr hohes und ein sehr wichtiges Gut. Aber der Kollege Fabian Weisbart hat das ja relativ deutlich gesagt. Das Mikrofon steht in Teheran und der Lautsprecher soll bei uns auf dem Kurfürstendamm gestellt werden. Das ist für eine liberale Stadt, wie sich Berlin seit nunmehr fast 60 Jahren begreift, unmöglich. Israelfeindlichkeit. Israel ist das Land der Überlebenden. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat. Israel hat bewiesen, dass es Frieden will und dass es Frieden kann. Iraner, Araber sind alle in der Lage, mit Israel Frieden zu schließen, wie es die Ägypter und die Jordanier getan haben. Es kann nicht sein, dass in dieser Stadt gegen unseren Verbündeten gehetzt wird. Das ist ganz einfach. Antisemitismus in dieser Stadt geht gar nicht. Ob nun von Deutschen oder von Einwanderern. Wir benehmen uns doch bei einer faschistoiden, deutschstämmigen Demonstration, überlegen wir ja auch, welches rechtliche Mittel wir alles haben, um diese Veranstaltung möglichst nicht zuzulassen. Es kann also gar keinen Unterschied geben, wenn die Geisteshaltung gleich ist, hier einen Unterschied zu machen. Dann ist mir noch etwas aufgefallen. Bei der letzten Gegendemonstration im letzten Jahr habe ich es leider nicht schaffen können, teilzunehmen, aufgrund einer sehr wichtigen Parteiveranstaltung. Ich war danach auf dem 13. Palästinenserkongress im Treptow, in den alten, ehemaligen Straßenbahnhallen. Leute, bei dieser Demo geht es nicht nur um Hisbollah. Ich wundere mich, dass von der Hamas hier gar nichts gesagt. Im Anschluss an diese Al-Quds-Demo haben die sich dort versammelt, Tausende, und haben Geld gesammelt. Für jeden, der dort hingehen konnte, in riesengroßen Würfeln. Tausende von Euros sind zusammengekommen. Es waren Karten mit der Flagge von Palästina, da gab es kein Israel. Dass in dieser Stadt damit Geld verdient wird, Propaganda gemacht wird, indem das Land der Juden ausgelöscht werden soll, geht gar nicht, ist nicht zu unterstützen, ist nicht zuzulassen. Wir müssen hier politisch deutlich sensibler werden. Und das ist keine Frage von Sozialdemokraten, Grünen, Linken oder sonst wem. Hakan, auch wenn du hier manchmal andeutest, ob wir nach der Wahl oder vor der Wahl, das ist alles kein Thema für Wahlen. Das ist auch kein Thema für links, rechts, oben, unten oder hinten oder vorn. Das ist eine Frage der Freiheit, die geht uns alle an. Gerade deine Partei ist eine Partei, die, lass mich ausreden, gerade deine Partei ist eine Partei, die in den letzten Jahren davon besonders profitieren konnte und durfte, finde ich auch richtig.
Das habe ich nicht verstanden.
Ist gut, ich verstehe dich nicht. Du hast ja vorhin von Bicke Yilmaz gesprochen.
Von habe ich gesprochen.
Du hast von Bicke Yilmaz. Mensch, Hacker, hör doch zu, bleib ruhig. Von Bicke Yilmaz gesprochen. Wir haben mit dem Islamrat und der türkischen Gemeinde zu Berlin nicht nur palästinensische, nicht nur iranische, aber auch leider mittlerweile türkische Vereine, die antisemitisch agieren oder in die Nähe von Antisemitismus kommen, weil der politische Islam auch in der Türkei heute regiert. Wir haben genug gesehen, wie die türkische Republik nunmehr zu einer islamistischen Republik sich verändert hat. Und darauf waren zumindest meine Vorväter immer relativ stolz, dass wir, also aus deren Sicht wir, Israel als ersten Staat anerkannt haben. Und heute sind wir leider ein Staat geworden, der mit denen, die gegen Israel agieren, im Bunde stecken. Das schwappt auf die Einwanderergesellschaft natürlich über. Zu Recht sagen Israelis und Juden in dieser Stadt, dass Sie hier vor dieser Art neuen, hinzukommenden Antisemitismus Angst haben. Das ist der Grund, warum ich mich hier jetzt besonders engagiere, um auch zu zeigen, neben Hakan, dass es auch viele von uns gibt, die sich diesem Staat, dieser Gesellschaft so sehr verpflichtet fühlen, dass wir natürlich auch gegen Antisemitismus genauso kämpfen werden wie die anderen auch. Ich will das jetzt nicht noch in die Länge ziehen. Ich möchte, dass der Kollege Braun auch noch ein bisschen was über hat.
Es spricht Michael Braun, CDU.
Als Letzter zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig. Man muss aufpassen, dass man nicht wiederholt und dass man nicht das, was anders schon gesagt hat, nochmal wiedergibt. Darum lasse ich es mich ganz kurz machen. Zu den politischen Bewertungen, finde ich, hat Eolic Karaca alles gesagt. Es ist richtig, es ist unerträglich, dass in der Hauptstadt des Landes die Holocaust zu verantworten hat, solche Demonstrationen stattfinden. Und es ist völlig Schnurz, wer sie organisiert, Rechtsradikale, Al-Quds, sonst wer, Hisbollah. Das ist mir alles völlig egal. Ich finde, sowas darf nicht geben. Und ich finde auch, und da sind wir jetzt bei einem Punkt, es ist uns ja sehr umfangreich dargestellt worden. Ich will mal ganz kurz auf die rechtliche Bewertung zurückkommen, die hier gesagt wurde. Erstens bedauere ich, dass Sie nicht geprüft haben, ob auch eine solche Demonstration mal verboten werden kann. Und ich glaube, die Rechtsprechung ist in Deutschland, ich kann Ihnen Beispiele dafür nehmen, leider nicht so weit, wie sie sein müsste, in der Frage der Wertedebatte. Wir haben Urteile in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Ermordung von Helmut Kohl, der Aufruf dazu, oder von Sabine Christiansen als Akt der Kunstfreiheit gewertet wurde, wo der Rapper Desodak, der dann beim IS landete, Sie werden sich erinnern, dessen Lieder vergleichbar waren, vom Verwaltungsgericht in Münster vom Index genommen wurde, weil man sagte, Ausdruck von Kunstfreiheit, sowas muss eine Gesellschaft ertragen und so weiter. In diesem Zusammenhang passt natürlich dann auch, wenn wir Demonstrationen durch die Gewalt Verwaltungsgerichte zugelassen bekommen, die eben hier zur Vernichtung Israels, zu Antisemitismus und zur Ermordung von Juden aufrufen. Und ich finde, auch da muss die Debatte geführt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass man eben alleine durch solch ein Verbot, unabhängig von der Frage, ob man es nachher im Kern auch durchsetzen kann, aber durch ein solches Verbot eine Diskussion in der Stadt führt, welches die Werte sind und um es juristisch zu sagen, wo es eigentlich die Grundrechtskollisionen gibt. Natürlich ist die Demonstrationsfreiheit ein hohes Recht. Das stellt wohl kaum einer in diesem Raum hier in Frage. Aber wenn ich mit einer Demonstration zur Ermordung von Menschen aufrufe, egal von wem, dann ist es schlicht und einfach unerträglich. Und dann finde ich, dann hat auch in einer Gesellschaft eine Abwägung vorgenommen zu werden, die da heißt, was ist wichtiger? Und da sage ich, dann ist mir wichtiger das Menschenrecht und die Würde des Menschen im Verhältnis zum Demonstrationsrecht. Und diese Debatte werden wir führen und die werden wir auch in den nächsten Jahren weiterführen. Und ehrlich gesagt, ich habe ja häufiger solche Demonstrationen am Kudamm aus unterschiedlichen Gründen gesehen. Das war schon ziemlich ekelhaft, wer das mal gesehen hat und wieder zur Ermordung von Juden aufgerufen wird. Und die Polizei steht daneben und scheint dagegen rechtlich nichts unternehmen zu können. Und da muss ich sagen, da werden wir auch mal eine solche Debatte mit den Verwaltungsrichtern und mit den Gerichten führen, ob das eigentlich Ausdruck von Demonstrationsfreiheit ist oder ob das nicht einfach ein Laissez-faire ist gegen Leute, die die Menschenrechte, die Mensch und vor allen Dingen die Menschen insgesamt und deren Würde verachten. Also diese Debatte. Diese Debatte würde ich mir wünschen und vielleicht, ich bin ja nicht Ihr Auftraggeber, aber vielleicht könnten Sie mir am nächsten Schritt, wenn Sie schon bei solchen Prüfungen sind, auch mal prüfen, inwieweit so etwas möglich ist. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr vorangehen. Ein kleiner Nebeneffekt hätte es auch gehabt. In der Stadt hätte es eine viel intensivere Diskussion um diese Demonstration gegeben, wenn es zum Verbot gekommen wäre, weil dann die Sache sich hochgeschaukelt hätte und wir genau die Debatte, die ich mir wünsche, die Wertedebatte geführt hätten. Vielen Dank.
Es folgen jetzt einige Ausschnitte aus der Diskussion. Zunächst Jörg Renzmann.
Erste Frage beziehen, weil die auch direkt an mich gerichtet war. Mit Verlaub, im einen Fall, ich glaube, ich hatte das Waisenkinderprojekt Libanon auch erwähnt, hat es sich ja um eine Verbotsverfügung des Innenministeriums gehandelt, also, wenn Sie so wollen, eine im engeren Sinne innenpolitische Frage. Nichtsdestoweniger ist ein Hisbollah-Verbot eine Frage der Bundespolitik. Und das ist schon wichtig, auch darauf hinzuweisen und darauf zu dringen, dass die Bundespolitik sich das zu eigen macht, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass natürlich auch außenpolitische Fragestellungen und Interessen tangiert sind. Es spricht aber, und das habe ich ja versucht zu zeigen, nichts dagegen, die Hisbollah in ihrer Gesamtheit als Terrororganisation zu sehen und sie somit in ihrer Gesamtheit auch auf die EU-Terrorliste, die ja vorhanden ist, zu setzen. Das gute Beispiel, man kann sich orientieren an anderen Staaten, die das ja durchgeführt haben, Beispiel Kanada 2002, und wir wissen, dass danach, nachdem Kanada diese Entscheidung getroffen hat, in der Hisbollah die Nervosität begann. Denn eine solche Entscheidung hätte natürlich Auswirkungen, sehr große Auswirkungen, indem diese gesamten hier in Europa operierenden Netzwerke unter scharfe Beobachtung kommen und man einfach auch wesentlich administrativ härter vorgehen müsste, um alles zu unterbinden, was damit zusammenhängt. Finanzierung, Logistik, all diese Fragen. Das ist aber wiederum eine Frage, die sicherlich auch das Außenministerium tangiert, weil das selbstverständlich und natürlich außenpolitische Auswirkungen hätte. Letzter Satz. Ich glaube, man müsste auch bereit sein, tatsächlich den Konflikt an dieser Stelle mit dem iranischen Regime zu suchen und klar und deutlich zu machen, dass wir es hier in Europa nicht akzeptieren, dass eine Terrororganisation wie die Hisbollah agiert.
Fabian Weisbart.
Ich kann ja den Herrn Renzmann nur zustimmen und ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz deutlich geworden. Die eigentliche Frage ist ja nicht diese Demo, sondern es ist eben genau diese Frage, die Hisbollah in ihrer Gesamtheit auf die EU-Terrorliste zu setzen, um damit dann auch Handwerkszeug zu haben, gegen diese Organisation vorzugehen und gegen solche Demonstrationen vorzugehen. Das eine bedingt ja das andere. Nun ist Politik immer nicht ganz so einfach. Und wir können, und ich unterschreibe gerne mit Verbotsforderungen hier, wir sind ja selber auch für ein Verbot der Hisbollah und machen seit vielen Jahren Kampagnenarbeit, die Hisbollah auf die EU-Terrorliste zu setzen, weil das würde uns vieles, vieles erleichtern. Nun ist es aber nicht so einfach. Wir können nicht einfach die Forderung erheben und warten, Politiker, macht doch mal, ne? Und ducken uns so ein bisschen weg und dann empören wir uns, dass nichts passiert. Sondern man muss manchmal eben auch probieren, mit kleinen Schritten, manchmal geht man dann auch einen zurück, Fortschritte zu erzielen. Wie hart war das eigentlich, diese Einstufung der Hisbollah auf den, als terroristische Organisation, zumindest der sogenannte militärische Flügel, wie hart war das eigentlich durchzusetzen? Ich weiß noch, vor einigen Jahren haben wir nach dem Terroranschlag in Burgas enorme Anstrengungen unternommen, Aufmerksamkeit zu erzielen. Was ist die Hisbollah überhaupt? Und wie hart es war, das Innenministerium davon zu überzeugen, sich dafür einzusetzen, die Bulgaren zu unterstützen, gegen die Hisbollah zu unternehmen. Das war nicht einfach. Und dass das damals passiert ist, war ein Fortschritt. Nun haben wir eine andere Gelegenheitsstruktur mit den Auseinandersetzungen in Syrien, mit verschiedenen Terrorplots der Hisbollah, unter anderem in Zypern, haben wir einfach noch mal mehr Möglichkeiten, auf diese Organisation einzugehen. Und diese Chancen können wir jetzt nutzen. So, das ist manchmal anstrengend, aber man muss es tun. So, wir erheben diese Forderung auch. Wir glauben, dass man unter anderem mit dieser Fahnenverbotsdiskussion, natürlich ist die symbolisch, ja, gar keine Frage, aber ich habe noch nie so viel Aufmerksamkeit zum Thema Hisbollah gesehen, wie in den letzten Tagen in der Presse. Das muss man doch wahrnehmen, dass man jetzt eine Gelegenheit geschaffen hat, weitergehende Forderungen auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Und Politiker, Herr Lux sagt hier, das ist doch mal eine gute Idee, das in der Innenministerkonferenz anzusprechen. Das ist doch ein Ergebnis einer solchen Diskussion, die wir geführt haben, durch so einen kleinteiligen Schritt wie eines blöden Gutachtens, in Anführungsstrichen, um das aufzugreifen, oder eben eines, einer symbolischen Debatte um Fahnen der Hisbollah. Das ist alles nicht blöd, das erfüllt seinen Zweck, ein größeres Ziel, und es geht nur um die politische Kampagnenarbeit, dass man das klug macht und auch manchmal mit kleinen Schritten zum großen Ganzen kommt. Eine Sache noch dazu zu sagen zur Al-Quds-Demo, und eigene Verantwortung ist wichtig, weil hier der Kommentar kam, seit 20 Jahren und nichts ist passiert. Ich habe jetzt seit vielen, vielen Jahren gehe ich auf die Gegenproteste oder beobachte auch die Al-Quds-Demo selber. Sonst wäre das unter anderem nicht passiert mit den sogenannten, mit den Grassmann-Töchtern und dass man merkt, was die da eigentlich noch so im Schilde fühlen, weil man eben, wir Zivilgesellschaft, diese Demo seit vielen Jahren beobachten. Ich sehe hier einige im Raum, die seit Jahren dagegen was tun, aber die waren ziemlich alleine. Und all die Leute, die hier sitzen, haben auch, hätten in den letzten Jahren 3-4 Leute mitnehmen können und die ganze Chose wäre eine andere gewesen. Und das ist die Herausforderung, dass wir als Zivilgesellschaft ein bisschen anders auftreten. Erol hat es gesagt, beim Thema Neonazi-Aufmärsche sind wir immer besonders aktiv. Und ich finde das auch richtig, dass wir aktiv sind. Wenn wir das gleiche Engagement mitnehmen würden, um den Islamismus zu bekämpfen, wären wir schon einen ordentlichen Schritt weiter. Eine Sache will ich noch sagen zum Punkt hier vorne. Ich muss ein bisschen, ich will den Iran nicht stärker machen, als er ist. Bei all seiner Hegemonialstreben, was er hat, müssen wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Der Iran probiert geschickt, diesen Al-Quds-Tag als die Sache aller Muslime weltweit darzustellen. Wenn man ehrlich ist, sind sie damit auch ein bisschen gescheitert. Der Al-Quds-Tag ist zum Glück nicht die Demo aller Muslime in dieser Stadt. Und zum Glück nicht, selbst nicht mal die Demo aller Islamisten in der Stadt. Sie ist eine Demonstration einer schiitisch radikalisierten Minderheit, einer Minderheit auf hohem Niveau mit gut immer 1000 Teilnehmern. Das ist viel, die können ordentlichen Lärm machen und deswegen sitzen wir hier zusammen, um uns Strategien zu überlegen. Aber sie haben es nicht geschafft, den großen Brückenschlag zu machen zur Gesamtheit der Muslime in der Stadt oder selbst auch zu anderen islamistischen Fraktionen. Das ist in der Vergangenheit zum Teil gelungen. Erol hat es gesagt, verschiedene türkische Nationalisten waren dabei, teilweise früher auch Anhänger der Hamas. In Anführungsstrichen, zum Glück haben die Ereignisse im Mittleren Osten, in Syrien und Irak jetzt den großen Spaltpilz sozusagen in den Islamismus gezogen und sehen das mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen sollen, aber ganz so ist es nicht. Also wir müssen aufpassen, dass wir auch an der Einordnung des Problems ein bisschen akkurater sind, damit wir auch zu den richtigen Schlüssen kommen. Und da finde ich richtig, was hier Herr Lux, Herr Özkaraca und Herr Tasch gesagt haben, der politische Druck und die Arbeit muss erhöht werden. Ich nehme mit, dass wir probieren oder dass wir darauf drängen, dass das auch in den Innenausschüssen der verschiedenen Bundesländer thematisiert wird. Ich nehme mit, dass wir auch stärker überwachen müssen, welche Gemeinden und Communities dort als islamische Gemeinden Gesprächspartner sind. Gucken wir zum Beispiel das Islamische Zentrum Hamburg. Die haben in den letzten Jahren wesentlich dazu beigetragen, den Al-Quds-Tag in Berlin vollzukriegen, indem die Busse nach Berlin geschickt haben. Und was passiert in Hamburg? Die sind Gesprächspartner am runden Tisch im Integrationsbeirat. Und das ist genau der falsche Ansatz, wo man den Finger in die Wunde legen muss. Und da hoffe ich einfach auch auf die Beteiligten, die heute sehr, sehr stark deutlich gemacht haben. Und das hat in der Vergangenheit gefehlt. Ich kann mich nicht erinnern, dass vor 5 Jahren wir eine Diskussionsrunde in dem Charakter hatten, die genau das thematisiert haben. Deswegen ist das ein sehr positives Signal. Ich würde diese Grundstimmung auch mitnehmen und dafür werben, dass wir uns alle Samstag dann auch auf der Straße sehen und dort ein bisschen auch deutlich machen, wo wir stehen.
Hakan Tasch.
Ja, vielleicht noch von mir einige Sätze. Ich denke, Versammlungsfreiheit bedeutet nicht, dass wir die Freiheit von anderen Menschen in der Stadt einschränken lassen. Insofern muss selbstverständlich der Innensenator, der zuständige Innensenator in einem Land auch anders dann auch handeln. Allein ein Fahnenverbot reicht mir persönlich, reicht uns allen, glaube ich, nicht aus. Insofern muss auch EMK-Innenministerkonferenz vielleicht auch sich darüber Gedanken machen, ob Versammlungsrecht erneut überprüft werden kann, dahingehend, ob zum Beispiel vor Gebetshäusern, vor Flüchtlingsunterkünften oder vor Gedenkstätten Versammlungen, Proteste überhaupt stattfinden können. Das ist eine grundsätzliche Frage, die bei der Innenministerkonferenz auch zum Thema gemacht werden muss. Es gibt natürlich in meiner Partei auch einzelne Personen, die leider Parteitagsbeschlüsse nicht ganz richtig verstanden haben. Ich sage hier nochmal ganz deutlich und nicht nur hier, auch an anderen Stellen innerhalb der Partei, habe ich das mehrfach öffentlich zum Ausdruck gebracht. Wer Existenzrecht Israels in Frage stellt, hat in der Linkspartei nicht zu suchen. Die fordere ich dazu auf, die Partei zu verlassen. Aber Sie wissen, wie schwierig Ausschlussverfahren tatsächlich sind. Wir haben ja einige andere mit einigen anderen andere Probleme innerhalb der anderen Parteien. Insofern ist es schwierig. Aber ich werde diesen Kampf auch in meiner Partei fortsetzen. Da können Sie sicher sein.
Benedikt Lux.
Also vielen Dank für die Diskussion und Ihre Bemerkungen bislang. Ich muss mich leider jetzt schon entschuldigen. Ich hatte einen dringenden Anschlusstermin und ich muss mich auch entschuldigen. Ich werde am 2. Juli nur an Sie denken können, wenn Sie gegen den Al-Quds-Marsch protestieren, weil ich an dem Tag heiraten werde. Und du kennst, ich glaube, Eva Quistorp ist immer und überall eingeladen, sowieso. Und als ehemalige Europaabgeordnete und Freundin Israels ohnehin und vielleicht aber auch im Rahmen der deutsch-israelischen Gesellschaft, da bin ich ja auch Mitglied oder zu späterer Gelegenheit. Mir geht es nämlich darum, dass wir hier am Ball bleiben. Ja, wir sind uns alle einig, dass wir hier den Schutz jüdischen Leben in Berlin sehr, sehr hohes Gewicht beimessen und dass der niemals in Frage zu stellen ist, genauso wenig wie das Existenzrecht Israels. Und dann können wir über den Zeitpunkt streiten, dann können wir streiten, wie weit gehen wir mit unseren Forderungen, dann können wir darüber streiten, wen von den vielen, die Israel bedrohen, die jüdisches Leben bedrohen, adressieren wir jetzt am meisten, auf wen konzentrieren wir uns angesichts auch knapper Ressourcen und alles und vieles davon ist richtig. Und ich habe es auch lange nicht erlebt, dass es so eine zivilgesellschaftliche Initiative gab wie vom AGC und dem Gutachten jetzt, über den man nochmal richtig deutlich machen konnte, auf das, was dort an Israel-Feindschaft abgeht in Berlin. Da hat der Verfassungsschutz, obwohl er ja eigentlich staatlich bezahlt wird und dafür zuständig ist, weniger geleistet. Das muss ich auch mal so eindeutig sagen, das sage ich auch als Vorsitzender des Ausschusses, der für die Verfassungsschutzkontrolle da ist. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Trotz alledem, es geht auch darum, gemeinsam gegen die Vorurteile in der Gesellschaft anzugehen. Da wurden ja eben auch eine Reihe von Beispielen genannt. Heute sind es die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, manchmal sind es die Schwulen, manchmal sind es die Menschen mit Behinderung, manchmal sind es die Politiker, manchmal sind es die Reichen, die Spekulanten, manchmal sind es andere gesellschaftliche Gruppen, die ausgegrenzt werden sollen, weil sie, die Moslems sind es ja auch häufig, auch da muss man, glaube ich, gemeinsam stehen als Gesellschaft und für alle, die friedlich und demokratisch zusammenleben wollen, eben auch diesen Platz ermöglichen und dieses Leben auch zu schützen. Und ich hoffe, dass wir da trotz allen Rückschlägen und trotz allen Bedrohungen dafür noch gemeinsam dranbleiben werden. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke für die Diskussion. Vielleicht bleibt man in Kontakt.
Michael Braun.
Die genau das Problem beschreiben, die Frage Route, Weg und so weiter. Warum reden wir darüber? Im Kern, weil es Krücken sind. Weil es Krücken sind für ein Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich, dass solche Demonstrationen überhaupt nicht stattfindet. Und das hat auch nicht alleine etwas mit der Hezbollah zu tun. Wenn es die Hezbollah nicht gäbe, dann würde jemand sie anders sie anmelden. Und dann würde der Dritte sie anwenden. Und der Vierte würde sie auch anmelden. Gucken Sie sich mal alleine, was sich im rechten Lager so in den letzten 20 Jahren so für Parteien getummelt haben. Mal hießen sie Republikaner, mal DVU, mal NPD, dann waren die wieder da oder jene und dann sind sie gekommen und verschwunden. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass wir uns sozusagen mit dieser Geisteshaltung auseinandersetzen müssen, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass solche Demonstrationen überhaupt stattfinden und so weiter. Dass diese ganze Aufklärungsarbeit gemacht wird, wichtig. Und das ist natürlich auch wichtig, dass in der Bundesinnenministerkonferenz darüber gesprochen wird, ob man solche Organisationen verbietet, ihr Vermögen einzieht und so weiter. Ich warne nur davor, dass ich sage, darauf sozusagen alles zu setzen und zu vertrauen, danach wird es schon gut. Sondern dahinter steht eine Geisteshaltung und diese Geisteshaltung gilt zu bekämpfen. Und ich sage, so wichtig das Verbot ist, ich möchte es gar nicht relativieren, aber wir müssten vor allen Dingen gegen diese Geisteshaltung vorgehen. Ich habe gesagt, auch die Geisteshaltung bei den Gerichten, die manchmal etwas naiv urteilen, um es mal sehr zurückhaltend zu sagen. Und gegen die müssen wir vorgehen. Und solche Organisationen, die dann irgendwie mit einem anderen Namen wieder auftauchen werden, die wird es geben. Davon können Sie ausgehen. Das Verbot alleine wird nichts nutzen. Und solange wir das eben alles nicht haben, unterhalten wir uns, weil wir eben genau die Werteabwägung nicht vornehmen, halten wir uns auf mit Technikern, mit Straßenrouten, ob eine Fahne mehr oder weniger oder ob das eine Plakat nur noch gerade geht oder nicht, sondern die Grundsatzfrage wird nicht gestellt und vor allen Dingen auch nicht beantwortet und leider auch noch zu wenig in unserer Gesellschaft diskutiert.
Zum Schluss, Erol Özkaracer antwortet auf die Frage, was er von den Plänen des Berliner SPD-Fraktionschefs Salih hält, einen Staatsvertrag mit muslimischen Verbänden zu schließen.
Ich habe da von Anfang an eine völlig andere Auffassung zu gehabt. Ich halte es auch für falsch. Erstens, er ist Vorsitzender einer Fraktion und damit Legislative. Staatsverträge sind Aufgabe der Exekutive. Zweitens, es ist klug, wenn man zunächst ein Gremium einberufen würde mit 4, 5 Fachleuten, die zunächst erstmal einen Regelungsbedarf feststellen. Denn auf meine Frage, was willst du denn überhaupt in diesen Vertrag reinschreiben, sagte er, das, was die in Hamburg auch reinschreiben oder in Bremen. Da sagte ich, wir haben ein Integrationsgesetz, da steht genau das alles bereits in fast allem drin, nämlich wie Friedhöfe zu funktionieren haben, wie Waschungen zu funktionieren haben, welche Regelungen es bei Feiertagen gibt. Das haben die Hamburger in einem Staatsvertrag reingeschrieben. Wir haben das bereits im Gesetz, im Großen und Ganzen. Und der zweite Schritt ist, wenn die also einen Regelungsbedarf da feststellen, ich würde eine Kommission aus Leuten nehmen, die nicht aus diesen Verbänden kommen. Wir haben genug gute Leute an der Fakultät in Münster, den Korchid. Wir haben, Ogami. Wir haben Claudia Danschke in Berlin. Wir haben Ahmad Mansour. Zig gute Leute, die man alle zusammenholen kann, die sollen sich Gedanken machen, was denn zu regeln sei. Und wenn die dann tatsächlich zu der Entscheidung kämen, ja, man kann das im Gesetz, ja, man kann das im Vertrag machen, dann müssen sie auch sagen, welche Voraussetzungen Vertragspartner zu erfüllen haben. Ich meine, dass das ein gangbarer Weg gewesen wäre, zumal ich auch zu der Überzeugung käme, es gibt nichts, was im Staatsvertrag zu regeln wäre. Der Gesetzgeber ist gefordert, das in einem Gesetz zu regeln und nicht in einem Vertrag. Die Schwierigkeit ist darauf folgende. Wenn ich feststelle, nachdem ich einen Vertrag geschlossen habe, ich muss etwas verändern, dann kann ich es nicht, ohne dass ich auf den Vertragspartner angewiesen bin. Und wenn ich mehrere Vertragspartner habe, müssen die sich auch alle in dieser Frage einig sein. Das heißt, aus der Sicht des Landes Berlin ist ein Staatsvertrag nur dann zu machen, wenn sichergestellt ist, dass man ihn auch wieder ändern kann, wenn es denn notwendig ist. Jedenfalls in dieser Situation halte ich es für völlig falsch, einen solchen Staatsvertrag zu machen. Meine Unterstützung wird da nicht finden.